Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium im Propheten Jesaja fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel Auf die harte Tour. Nun, es mag manchmal so scheinen, dass es hart ist, aber letztendlich ist auch diese Handlung Gottes des Gerichtes notwendig. Wenn wir das Leben des Petrus anschauen, so hat Christus mehrmals versucht, ihm zu helfen, seine innere Not zu sehen. Aber da Petrus nicht fähig war, da der Heiland nicht durchdrang, musste er ihn in eine schwierige Situation bringen, dass er all das, was in ihm war, gesehen hat. Und das könnte man nennen, auf die harte Tour. Wenn Gott ein Volk sich auferzogen hat und von ihm sagen muss, höre den Himmel und Erde, nimm zu Ohren, denn der Herr redet, ich habe Kinder auferzogen und erhöht und sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Herrn, ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht und mein Volk vernimmt's nicht. Was soll man denn noch schlagen an diesem Volk? Dennoch hat Gott Gnade und er bringt das Gericht über Juda. Wir haben gesehen, durch Ägypten, durch Assyrien, durch den König von Assyrien. Und im Kapitel 8 lesen wir in Vers 5 und Vers 6, und der Herr redete weiter mit mir und sprach, weil dies Volk verachtet das Wasser zu Siloa, das stille geht. Nun, was ist das Wasser von Siloa, das stille geht? Wir müssen aufpassen, in den prophetischen Schriften und besonders hier im Jesaja benutzt Gott und auch der Schreiber, der Jesaja, sehr viele Bilder. Wenn man nicht weiß, woher die Bilder kommen, kann man auch nicht verstehen, was damit gemeint ist. So, die Wasser von Siloa sind Wasser, die kommen aus einem Brunnen vom Berg Zion und sie wurden geleitet in die Stadt Jerusalem und dort hat der Salomo diesen Teich gebaut, dass man von dort das Wasser holt. Dieser Teich wird später in den Zeremonien des 7. Jahresfestes des Laubhüttenfestes sehr im Zentrum gelegt, nämlich morgens mit Trompetenblasen geht der Priester und holt Wasser aus diesem Becken und trägt es feierlich und dann schüttet er es auf den Altar oder er schüttet es noch in ein anderes Becken und dann wird in eine andere Schale auch Wein geschüttet und dann gibt es eine Leitung, die in den Bach Kidron geht und von dort ins Tote Meer und dann wurden diese vermischt, Wein und Wasser. Und das Ganze sollte erinnern an den Felsen, aus dem all die Jahre das Wasser in der Wüste floss. Und Jesus, der auf diesem Fest war, am letzten Tage des Festes, ruft er in Johannes 7, Vers 37 und 38 auf und sagt, aber am letzten Tage des Festes, der am herrlichsten war, trat Jesus auf und rief und sprach, wenn er dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, welchen empfangen sollten, die an ihn glaubten. Jesus sandte den Blindgeborenen zum Teich Siloa, dass er sich den Morast, das, was Jesus, diesen Brei, den Jesus gebastelt hatte und auf seine Augen geschmiert, abwaschen sollte, damit er sehend wird. Alles voller Symbolik. Das Wasser des Lebens. Das Wasser, das dem Menschen den Frieden gibt. Und hier ist es schön, dass da Stille gehet. Es sind also keine Wellen in diesem Wasser. Es ist ein stilles, ein friedliches Wasser. Dieses Wasser bietet Jesus uns an. Dieses Wasser hat er angeboten über all die Jahrhunderte und Jahrtausende seinem Volk. Dieses Wasser bietet er der samaritischen Frau am Jakobsbrunnen an. Dieses Wasser bietet er auch dir und mir heute an. Es ist das Wasser des Lebens, das Wasser seines Geistes. Aber es hat eine Bedingung, dass man es aufnimmt. nämlich dass man es nicht verachtet. Das Volk hat dieses Wasser verachtet. Die Menschen zur Zeit Christus haben ihn gekreuzigt. Und was heute geschieht in der Welt, im Christentum, ist genau dasselbe. Wir lehnen die stillen Wasser unseres Gottes und seines Geistes ab und wenden uns der Welt zu, die da sagt, hier in Vers 6, und tröstet sich des Rätsins und des Sohnes der Meiers. Das heißt, sie trösten sich nicht, sie stützen sich, sie bauen sich, sie hoffen, ein Virus, irgendetwas aus der Umwelt zu verbannen. Sie trinken nicht aus dem stillen Wasser Siloas. Sie verachten es. Und so muss auch heute, und wir werden es sehen in den zukünftigen Monaten, die Wasser, damals kamen sie über Juda, der König von Assyrien, und zerstörte das Land und nahm viele gefangen und brachte ein Gericht über Juda. Die Frage, die man sich manchmal stellt, ist, warum handelt Gott so, wie er handelt? Und für mich ist es immer wichtig, dass wir grundsätzlich die Dinge betrachten, weil es ist immer ein Muster, das wir in der Bibel finden von dem Handeln Gottes. Und ich möchte dieses Muster hier aufweisen. Hier ist Gott und hier sind die Menschen und hier ist das, was zu tun ist. Nämlich Gott hat uns geschaffen, um zu handeln, einen Zweck zu erfüllen. Der Mensch wird von Gott geschaffen, weil er benötigt wird für diese Erde, der Verwalter zu sein. Die einzige Verbindung zwischen Gott und der Erde sollte und wurde der Mensch gemacht. Adam und Eva trennen sich von Gott, dadurch sind sie untauglich zum Dienst, weil wenn man das, wozu man gemacht wurde, nicht mehr erfüllen kann, weil man keinen Sprit mehr hat, weil man keinen Zugang mehr hat zu Gott, dann ist man untauglich zum Dienst. Gott hat aber einen Plan, eine Lösung, sie wieder tauglich zu machen. Somit macht er den Menschen dazu fähig zu sehen, dass er untauglich ist. Nämlich Voraussetzung dafür, dass er wieder zurück kann, ist, dass er sieht, dass etwas mit ihm passiert ist, dass etwas an ihm nicht stimmt. Deshalb tut Gott alles, was er kann. Und es sind zwei Mittel im Wesentlichen, das Gesetz und die Konsequenzen. Das heißt, Gott greift ein, er zeigt dem Menschen das Gesetz, damit der Mensch sieht seine Not, dass er im Spiegel sehen kann. Und damit er sieht, dass es tatsächlich falsch ist, muss es auch wehtun. Konsequenz und Gesetz sollen die Trennung von Gott bewusst machen. Sie sollen den Menschen zeigen, dass etwas mit ihm falsch ist. Die Krankheit soll den Menschen zeigen, dass etwas an ihm nicht stimmt. Aber jetzt sucht der Mensch außerhalb von sich, dass etwas nicht stimmt. Und damit wird das Mittel Gottes enthoben seiner Funktion. Und so ist der Mensch dann betrogen. Er kann nämlich nicht sehen, dass er das Problem ist und nicht die Umwelt und nicht das Virus und nicht das Wetter. Bringen diese Mittel keinen Erfolg? Das heißt, kann Gott nicht erreichen durch seine Mittel, dass jemand sieht, dass er eine Not hat? Dann greift Gott in das Leben dieses Menschen ein und führt es zu einem Ende. Dies geschieht nur nach langer Überzeugungsarbeit, wenn es nicht mehr anders geht. Der Mensch erntet, was er gesät hat, er trägt die volle Verantwortung seiner Ablehnung des Angebotes Gottes. Lass uns ein paar Beispiele sehen. 1500 Jahre nach der Trennung von Gott ist die Menschheit ganz verdorben. Gott gibt der Generation zur Zeit Noahs noch 120 Jahre, in welcher Noah die Arche baut. Der Bau der Arche lässt die Menschen unberührt, Noah wird verspottet. Gott macht das Wunder, dass die Tiere geordnet in die Arche gehen. Die Menschen sind dadurch nicht zu beeindrucken, nur Noah und seine Familie, 8 Seelen überleben die Sintflut. Und genau dieses Bild nimmt Gott auch für unsere Zeit. Und Jesus sagt, wie es zur Zeit Noahs war, so wird es auch zur Zeit des Wiederkommens Christi sein. Das heißt, die Menschheit ist so verderbt, dass die größten Wunder Gottes sie nicht mehr aus der Blindheit herausbringen. Nun ist es nicht die ganze Menschheit. Es ist der Großteil der Menschheit. Aber im Verhältnis waren 8 Personen damals, die erlöst wurden. Wie wird das Verhältnis heute sein? Wenn man die Christenheit heute anschaut, dann wird man sehen, dass es kein großes Verhältnis ist, von denen sie sich heute auf Gottes Seite setzen und die heute mit der Welt gehen und anbeten, den Götzen dieser Welt, den Satan gemacht hat, dass die Menschheit ihn anbetet und in Furcht vor ihm zittert. Gott erwählt den Abraham, um ein Segen zu sein für die ganze Welt. Abraham glaubt und gehorcht Gott und lebt als Vorbild in Kanaan. Gott erwählt seine Nachkommen, um diesen Segen weiterzutragen. Als Sklaven in Ägypten erkennen sie ihre Not und rufen Gott um Hilfe. Er befreit sie von Ägypten und bringt sie ins verheißene Land. Nach nicht langer Zeit wenden sie sich fremden Göttern zu. Gott muss eingreifen und lässt sie von den umliegenden Völkern versklaven. Dann, unter der Konsequenz und Not, bekehren sie sich und schreien zu Gott. Gott erweckt einen Erlöser und gibt dem Land Frieden, bis sie wieder von ihm abfallen. Und dieses Spiel wiederholte sich immer wieder, in jeder Zeit, von Generation zu Generation, bis immer irgendwann in der vierten, fünften, sechsten Generation die Grenze erreicht war und es gab kein Zurück mehr. Es gibt eine Grenze für den menschlichen Geist. Und das ist uns meistens nicht bekannt. Bei der Geburt eines jeden Menschen hat der Geist einen Ausgangspunkt, um die Wahrheit zu erkennen und aufzunehmen, weil darum geht's. Und dieser Ausgangspunkt kann sein, dass der Mensch, dieser rote Teil ist noch der Raum, wo der Mensch zur Erkenntnis kommen kann und er kann das, wo er in Blindheit geboren ist, wegtun. Er könnte aber in noch tieferer Blindheit geboren sein, noch weniger Möglichkeit haben, die Wahrheit zu erkennen, aber immerhin kann er auch hier noch die Wahrheit erkennen. Auch wenn noch weniger da ist, weil dort, wo wenig da ist, braucht es auch nur wenig, um zur Erkenntnis zu kommen und erlöst zu werden. Es gibt auch einen Zustand, wenn ein Mensch geboren ist, in dem er komplett in der Lüge geboren wird. Dieser Zustand ist endgültig. So, das heißt, wir alle starten unterschiedlich. Deshalb ist das Gericht Gott allein hinterlassen. Er weiß nur, in welchem Zustand jeder zur Welt kommt. Aber wir sollten nicht vergessen, Gott hat in der Bibel deutlich gemacht, 4 Generationen, 5, dauert es, bis wenn eine Generation nach der anderen abfällt und in der Finsternis verharrt, bis der Geist dieses Menschen in der 4., 5. Generation völlig dunkel ist, und um die Wahrheit zu erkennen. Und dann würden auch alle seine Kinder in diesem Zustand geboren. Deshalb hat Gott damals Israel nach Kanaan gebracht und gesagt, sie sollten Gericht halten über die Völker, weil sie hatten das Limit erreicht, so wie die Menschen zu Sodom und Gomorra, so wie die vorsintflutlichen Menschen das Limit erreicht hatten und der Geist Gottes an ihnen nicht mehr arbeiten konnte. Sie waren komplett in der Lüge. Damit hat man nichts mehr, was man ihnen tun soll. Deshalb, wenn man das nicht kennt, dann wird man Gott sagen, na ja, warum hat er nicht die Erwachsenen getötet und nicht die Kinder gelassen? Nun, die Kinder können gar nicht mehr, weil sie kommen schon in einer völligen Unfähigkeit zur Welt. Und wenn Jesus jetzt nicht kommt, aber er kommt mit Sicherheit, dann und noch ein paar Jahre warten würde, ich meine jetzt 10, 20, was nicht sein wird, dann hätte niemand mehr zu erlösen. Dann kann niemand mehr erleuchtet werden, weil dann hat die Menschheit einen Zustand erreicht, der nicht mehr rückgängig machbar ist. So, der Geist hat eine Fähigkeit zum Aufnehmen, die Wahrheit. Er kann sie entweder teilweise aufnehmen oder ganz von ihr überzeugt werden. Je nachdem, wie er die Mittel nutzt, die Gott ihm zur Verfügung stellt, auch wenn er nicht das ganze Ziel erreicht, aber in der Wahrheit ist, auch wenn er nur teilweise ist und all das, was er bis dahin erkannt hat, umgesetzt hat, dann ist er nach Gottes Gericht erlöst. So, hier ist der Geist des Menschen, der viel Fähigkeiten hat. Er kann das Dunkel entfernen und kann wachsen bis zur Vollkommenheit. Hier ist der Geist, der noch in finsterer Situation geboren wird, aber er kann alles, womit er geboren ist, durch die Gnade Gottes wieder mit der Wahrheit ersetzen. Hier ist er, der das noch tiefer gegangen ist, aber auch er kann alles erreichen. Und jeder kann, das heißt nicht jeder, einige können das endgültige Ziel erreichen, komplett in der Wahrheit zu sein. Dieser Zustand dieser Menschen ist endgültig. Weil wer einmal komplett in der Wahrheit ist, überzeugt worden ist, er kommt aus der Finsternis zum Licht, der komplett das Leben Jesus übernommen hat und es lebt im Geist, der kann nicht mehr fallen. Er lebt komplett in der Wahrheit. So, Gott führt uns in diese Situation. So, wie kann man dem Kampf ein Ende bereiten? Er geht seit 6000 Jahren. Der Kampf zwischen Lüge und Wahrheit ist dann erreicht, wenn alle lebenden Menschen entweder völlig in der Lüge sind oder völlig in der Wahrheit. Damit hat man auf beiden Seiten den Punkt erreicht, wo es kein Zurück mehr gibt. Und das wird in unseren Tagen erreicht werden. Diese Krise, in der wir sind, wird immer enger gehen. Satan wird seine Menschen markieren mit einem Zeichen, wie wir es wissen aus der Offenbarung 13. Und jeder, der dieses Zeichen aufnimmt, hat diesen endgültigen Zustand, der komplettes Sein in der Lüge, erreicht. Jeder. Und wenn derjenige das Mahlzeichen annimmt, gibt es kein Zurück mehr. Und wenn Gott Menschen hat auf dieser Welt, die nicht mehr in der Lage sind, von egal welchem Druck gehorsam zu sein, dessen, was vom Teufel vorgegeben ist. Wenn Menschen völlig in der Wahrheit sind, die nicht mehr fähig sind, das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen, das heißt, die nicht mehr fähig sind zu fallen, weil sie überzeugt sind von der Wahrheit, wenn es nur noch diese zwei Kategorien von Menschen gibt, dann ist der große Kampf beendet. Das heißt, dann hört Jesus seinen Mittlerdienst im Heiligtum auf. Und das werden wir in unseren Tagen erfahren. Und es ist nur die Frage, werde ich auf der Seite sein, die völlig in der Wahrheit sind? Ich kann auch auf der Seite sein, die nicht komplett in der Wahrheit sind, die durch Versuchung, durch Not gehen, vielleicht Martyrium erleiden, sie sind trotzdem erlöst. Aber der Kampf hat erst ein Ende. Wenn 144.000 solche Menschen sind, die nicht mehr fallen können, die versiegelt sind mit dem Siegel Gottes und die versiegelt sind mit dem Siegel Satans, dann kommen die sieben Plagen und dann ist alles nur noch eine Frage der Zeit, bis unsere Augen unseren Heiland kommen sehen. So, kommen wir nochmal zurück in die Geschichte. Wann greift Gott ein, um den Grundsatz zu verstehen? Wenn die Mehrheit eines Volkes oder Bevölkerung einer Stadt oder Landes diesen geistigen Zustand erreicht hat, nämlich komplett in der Lüge zu sein, alle ihre Kinder würden ebenfalls so geboren, dann greift Gott an. So hat er die Sintflut gebracht, so hat er Sodom und Gomorra zerstört, so hat er die 10 Stämme Israels weggenommen und so hat er später dann Assyrien und Babylon. Und so wird er alle Menschen wegnehmen, die diesen Zustand erreicht haben. Sie sind nicht mehr erlösbar. Was passiert dann mit dem Überrest, welcher Gott dient? Die, die im Überrest sind, sie können noch nicht ganz verdorben sind. Es gibt also zwei Kategorien. Die einen, die Gott dienen, das mit Blau, und die anderen, die noch nicht ganz verdorben sind. Nun, denen gibt Gott Gnade. Das heißt, sie sind noch nicht ans Ziel erreicht. Sie können noch wählen, auf die eine oder andere Seite zu kommen. Diese werden entweder als Zeugen ins fremde Land des Eroberers gebracht oder sie bleiben zurück, als Verbliebene zu verwalten und zu versorgen. Aber wie gesagt, es sind immer nur die Minderheit. Es sind immer nur ein paar. Es ist nicht die große Menge des Volkes. So, bleibt Gott ohne Handeln, bevor er das Gericht bringt? Hat er einfach so eingegriffen, als es schon zu spät ist? Nein. Lange bevor ein Volk das Limit erreicht, sendet Gott Propheten. Er sendet sie immer. Aber er sendet dann ganz besonders die Propheten, um zu warnen davor, dass nahe das Limit erreicht ist. Diese Boten, diese Propheten hatten nicht nur eine Botschaft für die Kinder Israel, weil Gott kümmert sich ja um die ganze Welt, sondern auch für die Heidenvölker. Jona wurde nach Ninive geschickt. Er hatte eine Botschaft. In 40 Tagen geht Ninive unter. Die Nineviten sagten, Gott ist ein gnädiger Gott. Wir bekehren uns, sie haben Buße getan. Und das Gericht kam zu der Zeit nicht, sondern wurde verschoben. So wie Gott das immer gemacht hat. Als Gericht angekündigt wurde dem Ahab, der Ahab, dieser sehr abgefallene König Israels, tut Buße. Und Gott verschiebt das Gericht. Jeder, der Buße tut, dem wird das Gericht verschoben. Daniel wird geschickt nach Babylon. Er ist einer der Treuen, der Übriggebliebenen aus Juda. Jesaja und Jeremia, die Propheten Judas, sie haben Weissagungen und Prophezeien, wie wir gesehen haben, die ganze Welt betreffen. In Offenbarung des Johannes hat Gott von 2000 Jahren uns schon vorausgesagt, wie es am Ende der Zeit sein wird. Und die Kapitel 12 bis zum Ende sprechen von den letzten Tagen, von unserer Zeit. Und wenn wir das nicht verstehen, dann kann Gott uns auch nicht helfen. Die Botschaft der Propheten war grundsätzlich zweifach. Das Gericht und seine Folgen, wenn im Irrtum beharrt wurde, und die Hoffnung und den Segen für alle, die sich der Wahrheit zuwenden und dadurch erneuert werden. Und das finden wir auch im Jesaja. Obwohl die Ereignisse im Text unterschiedlich sind. Und ich hoffe, dass wir alle verstehen, dass den Abschnitt, den wir jetzt studieren, von Jesaja 7 bis 12, sind eine Vision, gehören alles zusammen. Sie sind mit Prophezeiungen für die Zeit des Propheten, für das erste Kommen, für das zweite Kommen und für das dritte Kommen Jesu. Und ich hoffe, wir können es schön auseinanderhalten und sehen, wie Gott, obwohl er die Dinge nicht trennt, weil vom Muster sind sie identisch, deshalb müssen sie nicht getrennt werden. Das Muster bleibt gleich. Deshalb wollte ich es im Voraus erklären, sodass wir verstehen, wie es abläuft. Und so sehen wir, dass in Kapitel 7 der Jesaja seinen Sohn mitnehmen soll, um dem abgefallenen König Ahas eine Hoffnung zu geben, dass ein Überrest wird zurückkommen oder wird übrig bleiben. Und er gibt ihm gleichzeitig ein Zeichen. Er wollte keins. Eine Jungfrau wird schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie heißen Immanuel. So, das sind zwei Söhne schon, die vorkommen im 7. Kapitel. Er heißt Immanuel. Kommt er denn auch vor im 8.? Wir werden sehen. Aber das 8. Kapitel fängt an mit dem zweiten Sohn des Propheten. Und dieser zweite Sohn wird der, bevor er den Sohn hat, soll er sich eine Tafel nehmen und zwei Zeugen nimmt er sich. Zwei Zeugen bedeutet immer Gericht. Und er geht dann zu seiner Frau und sie gebärt einen Sohn, der heißt, den sagt Gott, heiße ihn, nenne ihn Maher Shalal Hashbaz. Schnell ist Beute, rasch ist Raub. Luther übersetzt, raube bald, eile Beute. Das heißt, Gericht kommt. So, der erste Sohn ist Hoffnung. Dann kommt das Zeichen, Christus, der Hoffnungsträger. Und jetzt kommt der Sohn des Gerichts. Und jetzt in diesem Kapitel, und wir werden dann nächstes Mal in Jesaja 9 sehen, dass noch ein Sohn geboren wird. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Er heißt wunderbar, Rat, Held, ewig Vater, Friede, Fürst. Das sind seine Namen. Er heißt nicht gespart worden mit Namen. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Stuhl Davids und in seinem Königreich, dass er es zurichte und stärke mit Gericht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. In diesen zwei Versen beschreibt Gott die Karriere Christi von seiner Geburt bis in alle Ewigkeit. Sein erstes, sein zweites, sein drittes Kommen und seine nicht endende Herrschaft als Sohn Gottes. Aber er wird geboren dem Hause David. So, ich habe das ein bisschen vorgenommen, damit wir ein Bild bekommen. Söhne sind hier und die Namen dieser Söhne sind wichtig und es geht letztendlich um den einen, der geboren ist dem Hause David. So, wir finden hier in der Beschreibung des Kapitel 8 den Immanuel. Und die Frage ist, wo ist er und können wir ihn deutlich feststellen? Und hier steht ab Vers 5 haben wir gelesen, dass Gott gesagt hat, er wird Gericht bringen. Und Vers 9 sagt, seid böse, Vers 8 schon, und werden einreißende Juda und schwemmen und überherlaufen, bis dass sie an den Hals reichen und werden ihr Flügel ausbreiten, dass sie dein Land, o Immanuel, fällen. So, es ist das Land Christi. Es ist das Land des Immanuel. Er ist geboren dem Haus David. Deshalb ist es auch das Haus David, dem die Botschaft gebracht wird. Und wir werden gleich sehen, dass der Jesaja nicht nur dem Hause, dem ersten Haus, sondern auch dem zweiten Haus, dem Haus Ephraim, eine Botschaft hat, weil er sagt, er spricht in zwei Häusern Israels. So, hier ist das Land des Immanuel. Das wird eingenommen durch die Wasser des Königs von Assyrien. Und Vers 9. Seid böse, ihr Völker, und geht doch die Flucht. Höret alle, die ihr in fernen Landen seid. Rüstet euch und gebt doch die Flucht. Rüstet euch und gebt doch die Flucht. Beschließet einen Rat und werde nichts raus. Beredet euch und es bestehe nicht, denn hier ist Immanuel. Das heißt, gegen das Gericht Gottes, gegen das, was er zu sagen hat, kommt keiner durch. Vers 11, denn so sprach der Herr zu mir. Und jetzt ist wer dieser, der sagt, so sprach der Herr zu mir? Ist es der Prophet oder ist es Immanuel? Und aus dem Kontext wird ganz deutlich, dass es Immanuel ist, der hier jetzt spricht. Und wir werden das sehen, der Knecht im Jesaja kommt immer wieder vor, das heißt Judas. Es sind immer verschiedene Bilder mit demselben Inhalt, mit derselben Botschaft. Denn so sprach der Herr zu mir, und es ist jetzt Immanuel, der da ist, da seine Hand über mich kam und unterwies mich, dass ich nicht sollte wandeln auf dem Wege dieses Volkes, und sprach, ihr sollt nicht sagen, Bund, hier steht in anderen Übersetzungen Verschwörung oder Zusammenschluss. Ja, ein Bund ist Zusammenschluss und das war das Bündnis mit den Assyrern. Das war das Bündnis unter ihnen, dass sie sich schützen. Ihr sollt nicht sagen, Bund, dieses Volk redet von nichts, denn vom Bund. Fürchtet ihr euch nicht also, wie sie tun und lasset euch nicht grauen. Das heißt, sie fürchten sich von dem, was diese Könige sich zusammentun, um gegen sie zu kommen. Ägypten, Syrien, Assyrien. Da ist Angst. Und er sagt, fürchtet euch nicht. Also, was ihr tun und lasset euch nicht grauen, sondern heiliget den Herrn Zebaot. Den lasset eure Furcht und Schrecken sein. So wird er ein Heiligtum sein. So, wer soll ihre Furcht sein? Nun, der Herr Zebaot. Und wir haben in der Bibel sehr häufig die Aufforderung, fürchtet Gott. Wir haben in der Offenbarung, in seiner letzten Botschaft, in der ersten Engelsbotschaft, sagt Gott, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Warum benutzt Gott eine Furchtsprache, obwohl es bei ihm nicht um Furcht geht? Eines ist ganz wichtig zu verstehen. Wir, und ich habe jetzt wieder mich genommen, aber du genauso, wir sind geboren in der Lüge. Und die Lüge zwingt uns, Menschenfurcht zu haben, Virenfurcht oder was auch immer. Und dadurch leben wir in Angst. Und ich kann sagen, ein Lied singen von Angst seit meiner frühen Kindheit. Gott muss mich ja mit der Natur, die ich geboren bin, ansprechen. Aus dieser Natur entsteht Furcht. Der Mensch tut alles auf der negativen Seite, um nicht etwas zu verlieren. Er fürchtet sich. Gott kann den Menschen, mich am Anfang nur in meiner falschen Identität ansprechen. Er benutzt also die Sprache, um die Abhängigkeit von ihm bewusst zu machen. Das heißt, du kannst entweder Gott fürchten oder den Menschen. Und eines der schönen Bilder der Gottesfurcht ist Abraham, als er seinen Sohn auf dem Berge Moria zum Opfer bringt und sein Messer hebt, ihn zu töten, sagt Gott, halte inne. Denn jetzt sehe ich, dass du mich fürchtest. Der Abraham beweist, dass er von Gott abhängig ist und nicht von Menschen. Dieser Sohn war das kostbarste Wasser. Es war die Zukunft des Hauses. Aber Abraham dachte, wenn Gott will, dass ich ihn töte, er kann ihn auch wieder lebendig machen. Wenn der Mensch oder ich erkenne meine falsche Abhängigkeit von Menschen und sehe, dass ich allein von Gott abhängig sein kann, und das ist die Arbeit, die wir als Christen haben, die als Arzt ist, weil die Krankheit kommt aus der Abhängigkeit zu Menschen. Alle Probleme kommen, weil der Mensch sich von jemandem anders abhängig macht als von Gott. Dass er denkt, er ist abhängig vom Wetter und nicht von Gott, der das Wetter steuert. Dass er denkt, dass er abhängig ist von Wasser und nicht von Gott, der ihm das Wasser zur Verfügung stellt. Dass er denkt, dass er abhängig ist von Nahrung und nicht versteht, dass diese Nahrung nur von Gott kommt, der ihm sie zubereitet und zur Verfügung stellt. Der hat nicht verstanden, worum es geht. So, wenn der Mensch also erkennt durch die Sprache Gottes, dass er allein zu fürchten ist, das heißt, man kann nur von ihm abhängig sein, dann bietet Gott ihm den Ausweg über ein neues Leben mit einer neuen und wahren Identität an. Die falsche Identität führt zu Furcht und zu Angst. Und Gott sagt, schau, ich habe für dich im Leben Jesu eine neue Identität, ein neues Leben geschaffen. Das bietet Gott an. Er hat es gemacht in seinem Sohn. Nimmt der Mensch das Gebot Gottes in seinem Sohn nicht an, ich habe das zuerst getan, dann bleibt die Selbstsucht sein Schicksal und er wird in Furcht und Angst vergehen. Die 7 Plagen, die kommen werden, wenn diese 2 Gruppen endlich erreicht sind. Die 144.000 Heilige und der Rest der Welt, alles verlorene Menschen. Dann kommen die 7 Plagen. Und in diesen 7 Plagen werden alle die, die in dieser Not sind, in dieser völligen Finsternis der Lüge, werden sie erkennen, wohin sie die Selbstsucht geführt hat. Zu einer völligen Selbstzerstörung. Sie werden bitter bereuen, aber sie können nicht mal sterben in den Tagen, weil Gott ihr Leben erhält, damit sie erkennen, was sie zur Seite getan haben. So, das ist feierlich. In der 3. Engelsbotschaft sagt Gott so deutlich, nehmt das Mahlzeichen nicht an, beugt euch nicht vor dem Bild des Tieres. Und ich habe letztes Mal erklärt, den Götzen, den modernen Götzen, wenn ich einem physischen Mittel die Fähigkeit gebe, mich zu töten, dann habe ich einen physisches Element zu meinem Gott gemacht. Und Gott sagt, nehmt es nicht an, weil wenn ihr es annehmt, werdet ihr vom Zorn Gottes, der ohne Gnade eingemischt ist, trinken müssen. Deshalb in den 7 Plagen werden die Menschen das kosten, das ernten, was sie gesät haben, weil sie verachtet haben die Wasser Siloas, weil sie verachtet haben den Ruf Christi und sein Leben und haben das Böse gewählt. Sie werden dann bitter bereuen. Aber es ist zu spät. Es gibt kein Zurück mehr. So Gott warnt. Gott lässt den Menschen nicht in dieser letzten Generation. Es wird ein Licht gehen über diese Welt durch die Treuen Gottes, dass alle Menschen erkennen werden, wo die Wahrheit ist. Und wenn man dann dennoch in der Finsternis bleibt, dann kann Gott niemandem helfen. Wenn nicht einmal, ich sage es mal in Anführungszeichen, die Angst mehr wirkt. Wenn Gott dich nicht einmal mehr beeindrucken kann, dass er Gericht führen wird über dein Leben. Nicht das Klima, nicht alle Dinge dieser Welt sind in Gottes Hand. Das heißt nicht, dass wir keine Verantwortung haben, aber er steuert alles. Deshalb lasst uns das ernst nehmen. Gott sagt, fürchte mich. Wisse, dass dein Leben von mir abhängig ist. Aber wenn auch das nicht wirkt, dann kann Gott nicht helfen. Aber es gibt auch ein paar Menschen, die das Angebot Gottes in seinem Sohn annehmen. Und mich hat Gott überzeugt, dass ich von Menschen nicht abhängig sein will. Er hat mich durch meine neue Bekehrung vor 17,5 Jahren, und ich werde ihm ewig dankbar dafür sein, dass ich Ja gesagt habe, als er mir anbot, auf alles zu verzichten und ihn mein Glück zu nehmen. In dem Moment, als ich die Seiten wechselte, hat er mir eine neue Identität gegeben, aus der die Liebe kommt, weil jetzt bin ich an ihn gebunden, nicht mehr von Menschen. Das ist natürlich ein Prozess, bis man völlig heilig wird, auch das wissen wir. Aber wenn ich durch Gottes Gnade diese Identität völlig erreiche, dann in der Selbstlosigkeit gibt es keine Angst. Das heißt, wenn es nicht mehr um mich geht, dann ist die Angst überwunden. Ja, wir werden durch eine sehr ängstliche Zeit gehen, die Gott erwählt hat, zu den 144.000 zu gehören, die durch diese Plagen gehen, die an den Kollateralschäden, die das Fokus der Verfolgung sein werden. Aber wir wissen, auf wen wir bauen. Und auch wenn wir versucht werden mit der Angst, wird uns die Angst nicht verändern und uns nicht überwinden, weil es geht nicht mehr um uns, weil wir das Ziel erreicht haben, völlig in der Wahrheit zu sein, im Gesetz Gottes, wo kein Wesen, das er gemacht hat, etwas für sich selbst tun kann. Aber der Emmanuel spricht weiter im Jesaja und sagt so ab Vers 14, so wird ein Heiligtum sein, aber ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses den beiden Häusern Israel, zum Strick und Fall den Bürgern zu Jerusalem, dass ihrer viele sich daran stoßen, fallen, zerbrechen, verstrickt und gefangen werden. So, wer ist das? Der Fels, der Stein des Anstoßes. Wir finden in der Heiligen Schrift, studiert es und seht, wie fein das alles ineinander geht. Den Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar vor unseren Augen. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Und auf wen aber er fällt, den wird er zermalmen. Und der Simon, als er Jesus aufhebt im Tempel in Lukas 2, 34 und 35, sagt, siehe über Jesus, er ist der Knecht, er ist Immanuel. Dieser wird gesetzt zu einem Fall und Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, auf das viele Herzen Gedanken offenbar werden. Nur über diesen Abschnitt könnte man etliche Stunden sprechen, aber wir haben eine begrenzte Zeit und wollen es auch nicht zu lang machen. So, ich höre hier auf an diesem Punkt, in diesem Kapitel, und wir werden in den nächsten Stunden ja viel tiefer gehen in die Materie, weil es kommt jetzt darauf hin, dass gesagt wird, binde zu das Zeugnis, versiegle das Gesetz meinen Jüngern. Denn ich hoffe auf den Herrn, der sein Antlitz verborgen hat vor dem Hause Jakob, ich aber harre sein. Das ist der Knecht. Siehe, hier bin ich. Wer ist ich? Und das ist der König. Der König, der versprochene König Immanuel. Siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat, zum Zeichen und Wunder. Nun, ich kann es nicht anders, außer das, was hier steht, auf den Berg Zion zu projizieren, weil so steht es hier. Siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat, zum Zeichen und Wunder in Israel vom Herrn Zebaut, der auf dem Berge Zion wohnt. Ja, der Berg Zion ist der Wohnort Gottes. Und hier ist Christus. Hier ist Immanuel mit seinen Kindern. Und seine Kinder sind die Erstgeborenen. Sie finden wir auch in der Offenbarung. Und ich sah das Lamm stehen auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben an ihren Stirn. Sie sind das Zeichen. Sie sind das Wahrzeichen, dass die Erlösung reell ist. Sie, die 144.000, werden das Wahrzeichen und Wunder für alle Ewigkeiten sein. Denn in der letzten Generation, unter den Schwächsten der Schwachen, hat es Gott geschafft, ein Volk zu haben. Und natürlich gemessen an der Menge der Bewohner der Welt sind es wenige. Aber gemessen insgesamt 144.000 Menschen, die das Leben Jesu komplett aufgenommen haben. In diesen unseren letzten Tagen, das ist mehr als nur ein Zeichen und ein Wunder. Und dass ich und du gerufen worden sind, dabei zu sein, ist noch mehr. So, lasst uns dem Ruf folgen. Lasst uns nicht in die Position kommen wie die Mehrheit des Volkes. Weil die Mehrheit des Volkes wird das Gericht in diesen Tagen auch erfahren, ähnlich so wie damals. Aber der Überrest, die, die das Wasser Siloas nicht verachten, sie werden stehen mit ihrem Herrn. Und er wird sagen, siehe, hier bin ich. Und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat, zum Zeichen und Wunder. Ich möchte dabei sein. Und ich hoffe, du auch.